Schon im Kultgesetz wird deutlich, nicht nur einzelne Sünden machen uns unrein, sondern das, was aus unserer eigenen Konstitution herausfließt, unsere natürliche Lebensströmung, ist an sich befleckend und überträgt sich auf Kontaktpunkte mit anderen. Diese harte Diagnose wirft die Frage auf, wo ein Mensch unter solchen Bedingungen noch eine saubere, bleibende Stätte finden kann. Die Antwort der Schrift geht über bloße Moralpredigt hinaus. Gott zeigt ein innerliches Verfahren der Beendigung des alten Lebens und des Wiederbeginns in Christus, begleitet von Reinigung durch Wort und Geist. Unsere angeborene Unreinheit und ihre Folgen. Die Gesetzesworte in 3. Mose legen eine unbequeme, aber grundlegende Beobachtung frei. Das Problem sitzt nicht nur in einzelnen Taten, sondern in dem, was aus dem Menschen hervorgeht. Es heißt, redet zu den Söhnen Israel und sagt zu ihnen, wenn irgendein Mann an seinem Fleischanfluss leidet, ist er unrein durch seinen Schleimfluss. Hier wird nicht nur ein Symptom beschrieben, sondern die Quelle benannt, aus dem Inneren läuft etwas aus, das Menschen und Räume ansteckt. Die Ansteckung macht deutlich, wie eng Beziehungen und Gottesdienst miteinander verwoben sind. Unreinheit betrifft nicht bloß das Individuum, sondern das Netz des Miteinanders. Der zweite besorgniserregende Punkt ist die Unreinheit unserer Geburt. Wir müssen uns bewusst machen, dass unsere Quelle und unser Ursprung Unreinheit sind, wir selbst sind Unreinheit. Unsere Geburt, unsere Quelle und unsere Verfassung sind allesamt Unreinheit. Die Diagnose geht weiter als eine moralische Verurteilung, sie weist auf eine ontologische Verfassung hin. Weil die Herkunft und die Konstitution des Menschen von Unreinheit durchzogen sind, genügt äußere Frömmigkeit nicht, um Gemeinschaft vor Verunreinigung zu bewahren. Aus dieser Einsicht wächst die Dringlichkeit einer göttlichen Antwort, die tiefer reicht als Rituale, nicht nur Form, sondern Ursprung und Sein müssen in Betracht kommen. Angesichts dieser Schwere bleibt jedoch ein ermutigender Horizont. Gott kennt die Quelle, benennt sie offen und bereitet damit den Weg zu einer wirklichen Reinigung und wiederhergestellten Gemeinschaft. Redet zu den Söhnen Israel und sagt zu ihnen, wenn irgendein Mann an seinem Fleischanfluss leidet, ist er unrein durch seinen Schleimfluss. Wenn die Quelle des Lebens selbst berührt und ausstrahlt, verlangt das nach einer Antwort, die Ursprung und Tiefe anerkennt. Solche Einsicht führt weg von bloßer Selbstrechtfertigung und hin zu einer Haltung des aufmerksamen Verlassens auf Gottes Heilsmittel, die Ursprung und Wirkung gleichzeitig ansprechen, nicht als bloßes Programm, sondern als täglicher Raum, in dem Gemeinschaft neu gestaltet und Gottes Gegenwart wiederhergestellt werden kann. Kreuz und Auferstehung als Weg der Reinigung. Die Vorschrift von Waschung, Zeltzeit und dem Verweilen bis zum Abend deutet auf einen Erlösungsweg, der über das Verändern von Verhaltensweisen hinausgeht. Es heißt, und wenn der an Ausfluss Leidende von seinem Schleimfluss rein wird, dann soll er für seine Reinigung 7 Tage für sich zählen. Und er soll seine Kleider waschen und sein Fleisch in lebendigem Wasser baden, dann wird er rein sein. Die Bildsprache verbindet das Ende des bisherigen Zustands mit dem Bild von lebendigem Wasser und äußerer wie innerer Reinigung, sie weist auf ein Ende des alten Lebens und auf den Beginn eines neuen Tages. Das bedeutet, dass die Unreinheit, die dem natürlichen Leben des Menschen anhaftet, durch den Tod beendet werden soll, damit ein neuer Anfang möglich wird. Die Wendung bis zum Abend zeigt an, dass es durch den Tod zu einem Ende kommt. Indem wir das Kreuz Christi auf uns nehmen, müssen wir sterben. Durch das Kreuz und nach dem Kreuz treten wir dann in einen neuen Tag ein. Diese Bilder laden zur Deutung als Heilsgeschehen ein, das bis zum Abend markiert das Kommen eines Endes, das nur durch Tod herbeigeführt wird, das Bad und das Waschen stehen für das Wirken des Geistes und des Wortes, die das neue Leben sichtbar und erfahrbar machen. Reinwerden ist demnach weniger ein moralischer Alltagsschritt als das Eintreten in die Wirklichkeit von Kreuz und Auferstehung. Aus dieser Perspektive wird das Leben der Gemeinde ein Ort, an dem das Alte endet und das Neue zunehmend Gestalt gewinnt, nicht aus menschlicher Leistung, sondern durch das durchgreifende Handeln Gottes. So klingt am Ende dieses Abschnitts eine leise, ermutigende Einladung, Tod und Neubeginn gehören zusammen, und Gottes Verfahren schenkt einen echten Übergang in neues Leben. Und wenn der an Ausfluss Leidende von seinem Schleimfluss rein wird, dann soll er für seine Reinigung 7 Tage für sich zählen. Und er soll seine Kleider waschen und sein Fleisch in lebendigem Wasser baden, dann wird er rein sein. Die Heilswirklichkeit entfaltet sich dort, wo das Ende des Alten nicht nur theoretisch erkannt, sondern in seiner tiefen Bedeutung für das Leben verstanden wird. Reinheit, die von Gottes Seite her kommt, verbindet das Ende des natürlichen Lebens mit dem Empfang des lebendigen Wassers des Geistes und des Wortes, das formt Gemeinschaften, die aus dem Kreuz und der Auferstehung ihre Identität beziehen, nicht aus bloßen Regeln. Christus als Sünd- und Brandopfer, Reinigung und neues Leben. Das Ritual mit den zwei Turteltauben bringt das Heilshandeln Christi in ein prägnantes Bild, eine Taube als Sündopfer, die andere als Brandopfer. Es heißt, und der Priester soll sie opfern, eine als Sündopfer und die andere als Brandopfer. So erwirke der Priester vor dem Herrn Sühnung für ihn wegen seines Schleimflusses. Die Doppelgestalt des Opfers zeigt, dass Erlösung sowohl die Beseitigung der Schuld als auch die Gabe eines geopferten, geheiligten Lebens umfasst, allein das eine bleibt unvollständig ohne das andere. Das heißt, wer in seinem natürlichen Leben verharrt, braucht nicht nur die Erlösung Christi, um mit seiner sündigen Natur umzugehen, sondern auch das Leben Christi, damit er für Gott leben kann. Der eine Vogel ist ein Sündopfer, der andere ein Brandopfer. Christus als Sündopfer wirkt dazu, unsere sündige Natur zu bekämpfen. Haben wir Christus sowohl als Sündopfer als auch als Brandopfer, ist das Problem unserer Ausflüsse gelöst. In der Deutung der Schrift entfaltet sich daraus die Einsicht, dass Christus nicht nur die Schuld buchstäblich tilgt, sondern zugleich das Leben bringt, aus dem echte Gemeinschaft mit Gott hervorgeht. Seine stellvertretende Hingabe zerbricht die Macht dessen, was aus uns quillt, und sein hingebendes Leben eröffnet die Möglichkeit, in der Gegenwart Gottes zu bleiben und ihm zu dienen. Dieses doppelte Wirken ermöglicht eine bleibende Wiederherstellung, nicht nur Löschung der Anklage, sondern Inbesitznahme eines neuen Lebens, das die Ansteckung überwindet und die Gemeinde zu einem Ort macht, an dem Gottes Heiligkeit wohnt und weitergegeben wird. Am Ende dieses Abschnitts stehen Trost und Herausforderung zugleich. Die Lösung liegt nicht in guter Selbstkontrolle, sondern in der Annahme dessen, was Christus als Sündopfer und als Brandopfer ist. Wer diese Realität vor Augen hat, findet Grund zur Zuversicht, denn Gottes Werk zielt auf eine erneuerte Gemeinschaft, getragen von dem Leben, das allein dem Herrn eigen ist. Und der Priester soll sie opfern, eine als Sündopfer und die andere als Brandopfer. So erwirke der Priester vor dem Herrn Sühnung für ihn wegen seines Schleimflusses. Und der Priester soll die eine als Sündopfer und die andere als Brandopfer opfern. So erwirke der Priester Sühnung für sie vor dem Herrn wegen des Flusses ihrer Unreinheit. Das biblische Bild der doppelten Opfergabe lädt zu einer Haltung ein, die Schuld und neues Leben zusammendenkt. Vergebung ist nicht bloß Entlastung, sondern der Einstieg in ein Leben, das Gott geweiht ist. In dieser Spannung entfaltet sich eine Gemeinde, die durch Stellvertretung erlöst und durch das Leben Christi verwandelt worden ist, ein Raum, in dem Heiligung und Gemeinschaft Hand in Hand gehen. Herr Jesus, danke, dass du unsere Unreinheit nicht nur beschreibst, sondern mit deinem Sterben und deiner Auferstehung die Ursache besiegt hast und uns in neues Leben führst. Schenke uns, dass wir nicht auf äußere Formen vertrauen, sondern täglich im Geist zum Wort kommen, vom Kreuz leben und in der Kraft deiner Auferstehung bleiben, so finden wir Heimat bei dir und Gemeinschaft untereinander. Amen.